meine Leitfrage war, was ist Gentrification, was ist dazu zu sagen? Da ist zunächst relativ auffällig, wenn man sozusagen deutsche Zeitungen liest, das Feuilleton oder im Internet, die Internetpräsenzen von verschiedenen überregionalen Zeitschriften, Zeitungen, liest, dass der Begriff Gentrification oder Gentrifikation eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Ja, aus so einer Nische, einer Fachdebatte in der Geografie, Soziologie, Sozialwissenschaften, hin zu einem feuilletonistischen Begriff, der im Prinzip in den letzten 3-4 Jahren es geschafft hat, sozusagen aus den Niederungen der wissenschaftlichen Debatte in so eine öffentliche Diskussion hinaufzugehen. Ja, wenn man vor 3-4 Jahren Zeitung gelesen hat, dann taucht der Begriff häufig auf. Soziologen nennen dieses Phänomen Gentrification. Dieses Soziologen nennen, das hat man dann irgendwann weggelassen und hat ganz normal über Gentrification gesprochen. Inzwischen ist der Begriff, wenn man die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung liest, sozusagen in die Titel hochgewandert, also Gentrification in unseren Städten, kann man dann in der Süddeutschen Zeitung lesen. Spiegel Online hat seit 4 Monaten eine eigene Rubrik auf der Webseite in ihrem Auftritt, da kann man anklicken, Gentrifizierung, und dann tauchen alle Artikel, die im Spiegel dazu geschrieben wurden, ist auch. Ich wurde relativ häufig gefragt, wie ist denn das zu erklären, dass jetzt so ein wissenschaftlicher Begriff plötzlich so Mode wird, und ist das, weiß nicht, so wie in den 90er Jahren plötzlich überall Globalisierung diskutiert wurde, also so ein Begriff, der vielfältig zu füllen ist. Und ich glaube, dass die Karriere von dem Gentrification-Begriff relativ viel damit zu tun hat, dass wir in den deutschen Städten das, was damit gemeint ist, tatsächlich erleben. Also dass das nicht nur so eine feuilletonistische Erfindung von Journalistinnen und Journalisten ist, sondern dass das, was mit diesem Begriff gemeint ist, nämlich die Verdrängung, die Aufwertung, der ständige Konflikt um städtische Räume, dass das ein Prozess ist, der zugenommen hat. Und einer, der sich auch nochmal unter klassenspezifischen Bedingungen verändert hat. Ja, dass arme Leute in den Städten, dass Transferempfängerhaushalte eine Schwierigkeit hatten, Wohnungen in den Innenstädten zu finden. Das ist seit vielen Jahren der Standard in ganz vielen Städten. Und wir haben jetzt aber so eine Verschiebung, dass im Prinzip Mittelklassehaushalte von städtischen Veränderungen sehr stark betroffen sind. Ja, und wenn man die Berichte beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung liest, die sich mit dem Thema der Aufwertung verdrängt beschäftigt haben, dann sind das ganz häufig Geschichten von Lehrer-Ehepaaren in Hamburg, die nach außen ziehen müssen und ganz weite Pendelwege nehmen müssen. Ja, das heißt also, die Journalistin, die ja mit zu dieser kreativen Klasse, zu diesem wissensökonomischen Produzierenden in der Stadt gehören, die sind zunehmend selbst davon betroffen und schreiben dann auch drüber. Das wären so die beiden Tendenzen, die man darin sehen kann. Und das ist aber sozusagen nicht nur schlecht, dass die sozusagen aus eigener Betroffenheit schreiben, sondern ermöglicht letztendlich das Thema der Stadtentwicklung in einem breiteren politischen Rahmen zu diskutieren. Wenn wir uns diesen Gentrification-Begriff jetzt nochmal anschauen wollen, dann werde ich ganz kurz auf das akademische, wissenschaftliche, theoretische Konzept eingehen und werde dann so ein paar Besonderheiten skizzieren, die für eine politische Auseinandersetzung in den Städten vielleicht von Bedeutung sein können. Was ist Gentrification? Die erste sozusagen wissenschaftliche Nennung des Begriffs geht auf Ruth Glass, eine Geografin aus London, zurück, die in London Islington in den 60er Jahren schon eine Stadtteiluntersuchung unternommen hat und da ein Phänomen festgestellt hat, was sie dann als Gentrification bezeichnet hat. Und ich habe hier mal so ein Zitat von ihr mit auf die Folie projiziert. Sie sagt dort: große Häuser im viktorianischen Stil, heruntergewirtschaftet in früheren Perioden, die als Lagerhäuser oder in anderer Form genutzt wurden, wurden ein weiteres Mal aufgewertet. Sobald dieser Prozess der Gentrification in einem Gebiet beginnt, setzt er sich unaufhörlich fort, bis alle oder die meisten der bisherigen Arbeiterklassebewohner vertrieben sind und sich der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert. Und in dieser Definition, die bis heute zumindest die Basis für die gesamte Gentrification-Forschung aufsetzt, werden schon so zentrale Punkte genannt, ja, die diesen Prozess ganz offensichtlich ausmachen. Sie spricht von einer Aufwertung von heruntergewirtschafteten Stadtteil, und da ist schon so eine Doppelbeziehung zwischen physisch-baulicher Form, ja, der Abwertung und Aufwertung, der Funktionsschwäche vielleicht auch von Gebieten herauszulesen, und aber auch eine immobilienwirtschaftliche Dimension, die damit zusammenhängt. Ja, also die Aufwertung bedeutet nicht nur, dass die Fassaden renoviert werden oder das Fenster erneuert werden, dass moderne Heizungsanlagen in den Wohnungen gibt, sondern das bedeutet auch, dass wir eine immobilienwirtschaftliche Aufwertung, also eine Preissteigerung der zu kapitalisierenden Grundrenten in diesen Gebieten beobachten, die, das wissen alle, die sich so ein bisschen mit Stadt beschäftigen, ja immer auch bedeutet, dass für die Endnutzer, also für Wohnungskäufer oder auch erst recht für Mieterinnen von Wohnungen dann die Preise steigen. Das, was dieser Prozess der Aufwertung auswirkt oder wie der sich auswirkt, beschreibt Ruth Glass in dieser Definition auch relativ klar. Sie sagt, wenn das erstmal beginnt, dann haben wir einen unaufhörlichen Vertreibungs- und Verdrängungsprozess. Ja, und jetzt ist es so, dass wir in den meisten deutschsprachigen Studien sozusagen nicht so stark die Betonung darauf haben, dass irgendwo die Arbeiterklasse noch vertrieben und verdrängt wird. Also in den meisten Studien wird es dann so ein bisschen umschrieben und man sagt dann, dass es einen Austausch von Status niederen durch Status höhere Gruppen gibt. Das heißt also, da wird, also emanzipiert man sich von einem sehr, sehr engen Klassenbegriff. Aber es geht schon in die Richtung, dass man sehr, sehr deutlich sagt, also da werden Haushalte mit sozusagen schlechteren gesellschaftlichen Positionierungen, durch welche die erfolgreicher sind, ökonomisch oder auch über soziales und kulturelles Kapital verfügen, verdrängt. Und sie gibt uns noch einen weiteren Hinweis, der in den feuilletonistischen Debatten der Gentrification ganz zentral immer wieder aufgegriffen wird, dass sie nämlich sagt, der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert sich. Ja? Und in diesem sozialen Charakter, da steckt mehr drin als nur die Sozialstrukturzusammensetzung. Ja? Wenn man sagt, klar, da zieht jetzt die Mittelklasse ein und die Arbeiterklasse oder die armen Leute, die werden verdrängt, dann kann man sagen, der soziale Charakter hat sich verändert, aber in diesem Begriff steckt auch mit drin, dass man beobachtet hat, und das wird in vielen Studien immer wieder aufgegriffen, dass sich die Gewerbestruktur ändert, dass sich die Art und Weise, wie der öffentliche Raum benutzt wird, deutlich verändert, dass sich das Image, ja, die Wahrnehmung von Stadtteilen im Zuge von solchen Gentrification-Prozessen verändert. Der Begriff der Gentrification selber, den hat Ruth Glass aus so einem Wortspiel herausgenommen. Sie hat gesagt, das, was sie in London Islington beobachtet, das kennt sie aus ihren Geschichtsbüchern, dass nämlich im 18. Jahrhundert der Landadel, der niedere Adel, die Gentry von ihren Landsitzen wieder in die Städte zurückgekehrt ist. Und das hat sie als Vergleichsfolie genommen und hat eigentlich so ein Wortspiel damit in die Welt gesetzt und damals, glaube ich, nicht gewusst, dass da so ein richtig großer Forschungszweig mal daraus entstehen würde, der es aber inzwischen geworden ist und selbst in den deutschsprachigen Medien kommt man eigentlich um den Begriff nicht herum. Es gab so ein paar Versuche zu sagen, kann man das nicht übersetzen, kann man nicht sagen, Veredelung, Veradelung von Stadtteilen, das hat sich aber letztendlich nicht durchgesetzt, weil das nicht spezifisch genug den sozialen Charakter von solchen Gentrification-Prozessen beschreibt. Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, dann kann man sagen, Gentrification ist eine physisch-bauliche Aufwertung von Stadtvierteln, ist die Verdrängung und also von niederen sozialen Schichten und Gruppen, wo man sich darüber streiten kann, welche Kriterien man zur Klassifizierung herannimmt, ein sozialstruktureller Wandel in der Zusammensetzung der Bevölkerung und was in den neueren Studien, das heißt also Studien, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind, stark betont wird, ist, dass es immer ein politisch-administrativ gesteuerter Prozess ist. Ja? Dass wir in so ganz allgemeinen Assoziationen häufig denken, das ist so ein willkürlicher Marktprozess der Verdrängung, also wo die Marktlogik letztendlich die Stadt Sortierung vornehmen und in ganz vielen Studien, da sind vor allen Dingen Vergleichsstudien draufgekommen, wurde festgestellt, naja, das mit dem Markt, das stimmt schon irgendwie, aber der ist ja immer eingebettet in administrative Kontexte, ja, der ist eingebettet in bestimmtes Planungsrecht, in ein Mietrecht, der ist eingebettet in Denkmalschutz, Fördermittel, die es gibt und Programme, der ist eingebettet in ein bestimmtes Steuerrecht, was Investitionen anreizt oder bremst. Und das heißt also, dass wir in der Betrachtung und auch in der Auseinandersetzung mit Gentrification eigentlich immer eine soziale Wohnungs-, Stadt- und baupolitische und auch steuerpolitische Rahmenbedingungen mit berücksichtigen müssen, wenn man überhaupt sozusagen die Triebkräfte von solchen Entwicklungen verstehen will. Und der vierte Punkt, der auch in der Definition angesprochen wird, ist, dass es fast immer einhergeht mit einer kulturellen Umbewertung von den Vierteln, dass es also ein neues Image gibt. Und das zeigt schon so ein bisschen, warum dieser Gentrification-Begriff auch für soziale Bewegungen relativ attraktiv ist. Ja, der taucht ja auch in vielen Flugblättern auf oder jetzt hier auf so einer Tagung und wird er ins Programm mit übernommen, weil nämlich das ein Begriff ist, der sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Aspekte von städtischen Veränderungen mit einfangen kann. Ja? Und wir also nicht nur monokausale Erklärungen über den Immobilienmarkt oder über die Politik oder über das Lebensstilverhalten von Einzelnen von uns diskutieren können, sondern das ein Begriff ist, der versucht, diese verschiedenen Dimensionen durchaus miteinander zu verknüpfen. Gentrification, das sagt Neil Smith, einer der etabliertesten kritischen Geografen oder die zum Thema arbeiten aus New York, ist ein Dirty Word. Das ist ein Schimpfwort geworden, hat er gesagt, oder so ein Reizwort. Und warum ist es ein Reizwort geworden? Er sagt, gerade weil die Sprache der Gentrification uns die Wahrheit über die mit der Regeneration der Stadt verbundenen Klassenverschiebungen benennt, ist es zu einem Reizwort für Immobilienentwickler, für Politiker und Finanzakteure geworden. Und das ist eine Geschichte, die sozusagen in den tatsächlich stadtpolitischen Diskussionen in fast allen Städten wiederzufinden ist, dass nämlich Verantwortliche in den Stadtregierungen oder auch die zuständigen Planerinnen diesen Begriff sehr, sehr häufig versuchen zu vermeiden und versuchen durch andere Begriffe zu ersetzen, indem gesagt wird, nein, das ist eine Revitalisierungsmaßnahme, was wir hier vorhaben, das ist ein nachhaltig ökologischer Umbau, das ist eine Reurbanisierung, die wir hier beobachten und dass da letztendlich eine Auseinandersetzung stattfindet, auch über die Betrachtung von städtischen Wandlungsprozessen. Ob ich nämlich mit dem Gentrification-Begriff vor allem in die sozialen Kosten von städtischen Veränderungen thematisiere oder ob ich andere Veränderungsbereiche in den Vordergrund stelle. Und ich habe so eine kleine Geschichte erlebt. Vor anderthalb Jahren habe ich eine Reise durch Österreich gemacht, durch verschiedene Städte. Und da war ich in Graz eingeladen. Die hatten gerade sozusagen die städtischen Aufwertungsfolgen der Kulturhauptstadt Europa überwunden und da waren sozusagen sichtbare Aufwertungstendenzen von einem ihrer Viertel im Ländquartier zu sehen und zu diskutieren und wurden da diskutiert. Ich habe da sozusagen dieses Konzept der Gentrification vorgestellt. Am Ende ist jemand aus dem Stadtplanungsamt aufgestanden und hat gesagt, ja, Herr Holm, das ist eine sehr interessante Theorie, aber in Graz doch nicht, in Wien vielleicht. Und weil ich diese Rundreise gemacht habe, war ich dann irgendwie zwei Tage später in Wien am Hüttenplatz, wo es im Rahmen des Grätzl-Managements Aufwertungsmaßnahmen gab. Die Bewohner, die da auf der Versammlung waren, erzählt haben, hier werden Dachgeschossbauten ausgebaut, hier werden Wohnungen, Eigentumswohnungen umgewandelt, hier finden Modernisierung, Verdrängungsmaßnahmen statt. Also eigentlich sozusagen alle klassischen Elemente, die so eine Gentrification hat. Da ist der örtliche verantwortlich für das Grätzl-Management, vergleichbar mit dem Quartiersmanagement im sozialen Stadtprogramm hier in Deutschland, aufgestanden, ja, Herr Dr. Holm, das ist eine wirklich interessante Geschichte mit dieser Gentrification, aber doch nicht in Wien, in Berlin vielleicht. Und ich war dann die Woche später zu so einer Veranstaltung, wo die Resultate der Stadterneuerung im Prenzlauer Berg, also ich weiß nicht, wer sich in Berlin auskennt, das ist dieses Gebiet, wo man inzwischen sozusagen witzige Lieder drüber singt, dass da die Violade Biedermeier-Bourgeoisie sozusagen sich etabliert hat und was als klassisches Beispiel hervorgenommen wird, um zu zeigen, so findet Verdrängung statt. Und da haben wir die Daten ausgewertet und haben eine öffentliche Diskussion gemacht, hat gesagt, ja, das lässt sich auch in dem Gentrification-Modell ganz prima erklären. Und da wurde mir dann erklärt von den seit Jahren Verantwortlichen, dass aber doch Gentrification ein amerikanisches Konzept ist und in Berlin doch gar nicht zutreffen könne. Ich habe jetzt noch nicht so eine große Veranstaltung in London oder New York erlebt, also um zu sagen, wohin die sozusagen die Gentrification verlagern, aber das Prinzip scheint mir relativ eindeutig zu sein, dass das so ein Tabuwort ist, was man nicht aufgreift, weil es in der öffentlichen Debatte relativ negativ also belegt ist, ja? Weil es die dunklen Seiten, die Schattenseiten der städtischen Veränderungsprozesse beleuchtet und das liegt daran, dass sich in der Gentrification-Forschung letztendlich aus diesem Halbsatz von Ruth Glass werden die Arbeiterklassebewohner vertrieben, unaufhörlicher Prozess, sozusagen als Definitionsmerkmal mit durchgesetzt hat, bei ganz vielen zu sagen, ja, Verdrängung ist eigentlich der Kern von diesen Prozessen. Das macht das, was Gentrification von anderen Stadtentwicklungsprozessen unterscheidet, dass da Verdrängung stattfindet, und zwar, wie Peter Marcuse auch ein New Yorker Stadtforscher sagt, Verdrängung ist das Wesen und nicht nur ein Nebeneffekt der Gentrification. Und wenn wir dieses uns als Ausgangslage nehmen, dann kommen wir zu so einer bisschen anderen Definition von Gentrification. Dann würde ich sagen, Gentrification umfasst alle ökonomischen Strategien der Entwertsetzung, alle politischen Strategien der Aufwertung, die für ihren Erfolg den Austausch der Bevölkerung voraussetzen. oder bewirken. Ja? Und das an einem Beispiel festzumachen, wenn ein einzelner Hauseigentümer oder Investor sich entscheidet, dass das bisherige Mietshaus, Mehrfamilienhaus, was er besitzt, nicht genügend Geld abwirft und er würde es gern abreißen und durch ein 3 Etagen höheres Neubauhaus mit Eigentumswohnung ersetzen, dann würde dieser ökonomische Plan, also diese Strategie der Inwertsetzung, nur aufgehen, wenn es ihm gelingt, die bisherigen Mieter aus diesen Wohnungen zu vertreiben, von diesem Ort zu vertreiben. Und wir haben also als ein sehr klassisches Beispiel für so eine ökonomische Verdrängungsstrategie. Und wir haben auch politische Strategien der Aufwertung, wenn etwa Städte im Zuge des sozusagen der Standortkonkurrenz mit anderen Städten entscheiden, dass zentrale Plätze zwischen Bahnhof und Oper die Visitenkarte der Stadt sein sollen, mit der man sich international präsentiert als Stadt des Sports, als Messehauptstadt oder als sozusagen Stadt des European Song Contests oder als was auch immer, was das sozusagen Folgen hat auf die Nutzung des öffentlichen Raumes. Und wenn ich als Stadt sage, ich will, dass das meine Visitenkarte gehört, dann ist damit häufig verbunden, dass ich sage, diese zentralen Bereiche, da sollen dann aber auch keine bettelnden Roma zu sehen sein, da sollen keine Obdachlosen sein, da sollen keine jugendlichen Skater ständig Krach machen. Ja, und wir haben dann diese klassischen Vertreibungspolitiken, dass gesagt wird, hier könnt ihr nicht in andere Stadtteile ausweichen, bitte nicht hier. Ja, und das mit Videokameras, mit privaten Sicherheitsdiensten etc. Letztendlich auch durchsetzen. Auch da ist es so, dass es nicht einfach nur so ein Nebeneffekt ist, sondern dass völlig klar ist, wenn ich bestimmte Städte, Orte in den Städten in solche Visitenkarten der Standortkonkurrenz verwandeln will, dann geht das nur, wenn ich die bisherigen Nutzer da verdrängen kann. Ja, also um das Denkprinzip, was in der Gentrification-Forschung drin ist, so ein bisschen plastisch zu beschreiben. Ja, dass wir uns also mit Phänomen auseinandersetzen, wo ich sage, wenn dieser politische Plan, wenn diese ökonomische Strategie aufgehen soll, dann wird die zulasten der bisherigen Nutzungskonstellation nur durchsetzbar sein. Weil die Verdrängung so zentral ist, gibt es so eine richtige Verdrängungstypologie, die ich hier kurz vorstellen will, weil nämlich der Verdrängungsbegriff selber auch umstritten ist. Ja? Das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn wir die sozusagen Wohnungsmarktprozesse beobachten, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, wer ist denn jetzt verdrängt? Ja, also ist jeder, der ausgezogen ist in den letzten 10 Jahren aus einem bestimmten Viertel, ist der verdrängt? Oder ist Verdrängung nur, wenn ich quasi mit Gewalt des Hauseigentümers aus meiner Wohnung geschleppt werde? Also dann ist es, glaube ich, unumstritten bei fast allen, dass man das als verdrängt bezeichnen kann. Und Peter Marcuse hat vorgeschlagen, unterschiedliche Typen oder Formen der Verdrängung zu beschreiben. Er hat gesagt, so, es gibt sowas wie eine physische Verdrängung, klassische Eigentümerwillkür, wird das Wasser abgestellt, vielleicht gibt es sowas wie eine heiße Sanierung, dass der Dachstuhl brennt und das Haus dann sozusagen nicht mehr benutzbar ist oder dass es tatsächlich sozusagen massive Störungen gibt, weil Bauarbeiter immer früh um 6:30 an meiner Tür klopfen und sagen, sie wollen irgendwie den Heizungsstrang in meiner Küche durchlegen und mich sozusagen damit unter Druck setzen. Ja, das wären so eine physische Verdrängungsform, die auf Eigentümerwillkür zurückgeht. Zweitens, sagt Marcuse, gibt es aber auch so etwas wie eine ökonomische Verdrängung. Ja, da ist gar nicht der böse Hauseigentümer oder der mir das Dach über dem Kopf anzündet oder mich mit seinen Bautruppen aus der Wohnung tragen will, sondern das ist eine sozusagen ökonomische Verdrängung, die darüber funktioniert, dass die Miete gestiegen ist, ja, dass die Wohnkosten so hoch sind, dass ich es nicht mehr bezahlen kann, dass ich mir eine andere Wohnung suchen muss. Eine dritte Ebene, die er benennt, ist ein bisschen komplizierter, auch für sozusagen politische Bewegungen gar nicht so einfach aufzugreifen, wenn man sich dagegen wehren will. Dass Marcuse sagt, es gibt sowas wie eine kulturelle Verdrängung, ja, dass sich nämlich durch den Wandel des gesamten Nachbarschafts Charakters, die Nutzungsqualitäten meines Quartiers so sehr verändern, dass ich hier gar nicht mehr die notwendigen Angebote habe, die für meine Alltagsgestaltung notwendig sind. Ja, das ist vielleicht die Ladenstrukturen, wo ich die Dinge, die ich brauche, nicht mehr gibt. Das ist vielleicht in der Art und Weise, wie der öffentliche Raum benutzt wird, Störfaktoren gibt, die mir den Lebensalltag verschlechtern. Und das ist eine kulturelle Verdrängung, die von Marcuse als so Entfremdungseffekte in der Nachbarschaft beschrieben wird. Und bei in Interviews mit sozusagen vornehmlich alten Bewohnerinnen in Prenzlauer Berg zum Beispiel, ist ganz oft so ein Motiv aufgekommen, ich ziehe jetzt weg oder ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Der Kiez hat sich so sehr verändert, dass ich mich gar nicht mehr zu Hause fühle. Ja? Obwohl das diejenigen sind, die am längsten in diesem Stadtteil wohnen, was eigentlich so ein Paradox ist. Ja? Wenn ich irgendwo in eine fremde Stadt komme und wissen will, was passiert hier, gehe ich eigentlich normalerweise auf Leute zu, die möglichst lange hier wohnen, die sich gut auskennen in der Gegend und dieses Verhältnis kippt in solchen Aufwertungsprozessen durchaus um. Und diese kulturellen Verdrängung, Entfremdungseffekte, die tauchen auch in verschiedenen Phasen der städtischen Veränderung auf. Ja? Wir haben auch gerade in den Anfangsphasen von Gentrification und in denen es häufig kulturelle und subkulturelle Aufwertung und Umnutzung des Quartiers gibt, solche Entfremdungseffekte, nämlich dann, wenn Leute sagen, es ist mir hier zu laut, jetzt sind hier immer diese Straßenmusikanten auf den Straßen oder hier sind jetzt immer Punkkonzerte oder die Jugendlichen, die trommeln immer abends auf den Dächern also, und ich muss aber morgens aufstehen und arbeiten und ziehe deshalb weg. Und gleichzeitig finden solche kulturellen Verdrängungseffekte aber auch in Spätphasen der Gentrification statt. Wir haben jetzt in Berlin aktuell eine richtige Klagewelle von Eigentümern von Eigentumswohnungen in Prenzlauer Berg, die festgestellt haben, dass sie ihre Eigentumswohnung ganz in der Nähe von Rockclubs oder von Musikveranstaltungsorten erworben haben und dann finden, wenn sie 3.000 Euro pro Quadratmeter für ihre Wohnung bezahlt haben, dann haben sie auch irgendwie ein Anrecht darauf, dass man abends schlafen kann. Klagen dann diese Musiknutzung, die aus der früheren Phase der Gentrification häufig ins Gebiet gekommen sind, oder in früheren Phasen, klagen die dann raus. Ja? Das heißt also, wir haben auch so einen Kulturkampf, der gar nicht unbedingt nur über ökonomische Ressourcen ausgetragen wird. Wichtiger Punkt in der Verdrängungstypologie ist was Peter Marcuse als indirekte oder exkludierende Verdrängung beschreibt. Und das ist insbesondere für Strategien von politischen und stadtpolitischen Bewegungen relativ wichtig als Prinzip zu erkennen. Er beschreibt dort nämlich eine Verdrängungsart, die eigentlich ohne sozusagen individuell Verdrängte auskommt und sagt, wir müssen gar nicht so sehr danach schauen, wie können wir die Eigentümerwillkür einschränken oder wie können wir die steigende Bestandsmieterin so senken, dass sie bleiben können, sondern sagt, es gibt noch eine Verdrängung, die darüber hinausgeht, nämlich eine Verdrängung, die dann stattfindet, wenn ein Haushalt aus einem Gebiet, aus welchen Gründen auch immer, weil man woanders studiert und arbeitet, weil man die Eltern pflegen will, weil man ins Grüne ziehen will, also wenn so ein Haushalt auszieht und danach mit der Wohnung was passiert, also eine Aufwertungsmaßnahme dort durchgeführt wird, die verhindert, dass ein Haushalt gleichen Statuses wieder einziehen kann. Ja? Das fasst Marcuse sozusagen auch unter Verdrängung. Das heißt letztendlich, dass Verdrängung in dieser Perspektive die sozusagen kontinuierliche Verknappung preiswerten Wohnraumangebots in den Stadtteilen ist. Ja? Und dazu brauche ich ganz andere Strategien, zum Beispiel ein kommunales oder soziales Wohnungsbauprogramm, als wenn es darum geht, dass ich einzelne Mieter, die hier schon lange wohnen, schützen will. Ja? Das heißt also, je nachdem, welche Verdrängungsmechanismen von uns als maßgeblich in den Städten befunden werden, gibt es auch unterschiedliche Strategien. Ja? Also gegen Eigentümerwillkür, da hilft eine gute Mietrechtsberatung, ja, möglicherweise, oder gegen steigende Mieten. Die hilft, wenn es um eine indirekte Verdrängung geht, nicht mehr. Da braucht man sozusagen gut ausgeprägtes soziales Wohnungsbauprogramm oder auch Fördermittel oder irgendetwas in diese Richtung. Ja? Also nur um zu zeigen, dass diese unterschiedlichen Arten der Verdrängung relativ wichtig sind, wenn man Strategien in den Stadtteilen oder in den Städten mitentwickeln will. Gentrification wurde lange Zeit beschrieben als der Sonderfall der Stadtentwicklung. Ja? Gerade wenn man Studien aus den 80er Jahren liest, da hieß es immer, das sind Inseln der Aufwertung und ein Meer von Verfall. Und wenn wir heute in den Städten uns umschauen, ja, da ist Düsseldorf, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, dann ist es ja nicht so, dass wir hier sozusagen ein Meer von verfallenen Stadtvierteln haben und nur kleine Inseln der Aufwertung, sondern dann ist es eher umgekehrt, ja, dass wir sozusagen ein großes Meer von sehr, sehr teuren Wohnanlagen haben und im Prinzip so kleine Inseln, die da noch übrig geblieben sind, beobachten müssen. Das heißt, Gentrification hat sich von diesem städtebaulichen Sonderfall zu etwas, zu einem städtischen Mainstream im Prinzip verändert und transformiert. Und die Grund dafür gibt es in den verschiedenen Forschungsrichtungen und Ansätzen sozusagen verschiedene Begründungen. Die einen sagen, das ist eine ganz logische Folge von der Nachfrageauswahl. Es gibt immer mehr Leute, die bereit sind, viel Geld für eine innerstädtische Wohnung zu bezahlen. Da wird gesagt, das hat was mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Innenstädte zu tun, Durchsetzung der neuen Dienstleistungsökonomie mit den flexiblen Arbeitszeiten, die damit zu tun haben, verbunden damit wird häufig, dass es sowas wie demografische Umbrüche oder wie eine Krise des klassischen Familienmodells gibt, ja, die häufig in den urbanen Eigenheimen die passende bauliche Form gefunden haben. Und eine These ist, die Lebensformen und Haushaltstypen, die solche innerstädtischen Wohnanlagen machbar und auch ökonomisch erfolgreich sind, um da hohe Mieten oder Preise bezahlen zu können, die haben einfach zugenommen. Ein zweites Argument, das vor allen Dingen von Geografen formuliert wurde, betrachtet nicht so sehr die Nachfrage, sondern sagt, wir müssen auch schauen, wie das Angebot von aufgewerteten Wohnungen zustande kommt, also wie ist eigentlich das Investitionsinteresse zu beschreiben und sagen, auch da gibt es eigentlich einen Überhang an anlagesuchendem Kapital, ja, was sozusagen in dieser Disproportion von sozusagen Finanz Kapitalanlage, Volumen und realwirtschaftlichen Umsätzen sozusagen erklärt wird. Und David Harvey sagt, es kommt eigentlich regelmäßig in so Überakkumulationskrisen im ersten Kapitalkreislauf der Waren- und Güterproduktion zu einer Verlagerung von Kapital in so einen zweiten Kapitalkreislauf, da wo nämlich langfristige Güter geschaffen werden und eben auch der Immobilienmarkt dazu gehört. Ja, und das ist so eine Tendenz, die wir sehr, sehr stark beobachten können. Und wir haben sogar diese zunächst scheinbar paradoxe Situation, dass im Zuge der Finanzkrise eigentlich alle Anlagemodelle und Finanzanlagemodellen sozusagen große Einbrüche erlebt haben, bis auf den Immobilienmarkt. Ja, der ist sozusagen in Deutschland zumindest relativ glimpflich aus dieser Finanzmarktkrise herausgegangen und in Interviews mit verschiedenen Investoren und Anlageberatern aus der Immobilienwirtschaft, die ich geführt habe, war die Begründung immer, gerade jetzt boomt der Wohnungsmarkt, jetzt wo Aktien oder börsennotierte Unternehmen zu Risikoanlagen werden, da setzen die Leute, die noch nicht alles Geld verloren haben, gerne auf den Immobilienmarkt. Ja? Die investieren dann in Betongold, ja? So wie der Anlageberater im Fernsehen sagt, kaufen Sie jetzt Gold und Silber, das ist wertbeständig. Sozusagen gibt es so ein Drive in immobilienwirtschaftliche Anlagen. Und das heißt aber auch, dass sich die Akteure der städtischen Aufwertung deutlich verändert haben, nämlich weg von klassischen Einzelhausbesitzern, von klassischen Wohnungsbaugesellschaften, die in der Immobilienwirtschaft groß geworden sind, da ihr Geschäftsbild haben, sondern dass wir in ganz vielen Städten zunehmend sehen, dass eigentlich Finanzmarktakteure, Banken, Fonds, geschlossene und offene Immobilienfonds zu den Hauptakteuren werden, wenn es darum geht, dass neue Häuser gebaut werden, dass umgebaut wird, dass Grundstücke erworben werden. Ein drittes Argument, was dafür spricht, dass Gentrification städtischer Mainstream geworden ist, habe ich als Politiken der Aufwertung umschrieben, habe ich vorhin schon was zu diesen Visitenkarten-Strategien in vielen Stadtentwicklungsprozessen genommen und wir haben da generell auch einen Wechsel zu einer zu unternehmerischen Stadtpolitik, ja, die hier auch in einem von den Workshops noch genauer beschrieben werden. Das Ganze führt dazu, dass wir von einer zunehmenden Kommodifizierung des Urbanen sprechen können, also die Stadt wird zunehmend sozusagen nach Tauschwert belangen, untersucht und hinterfragt, aber immer weniger nach den Gebrauchswerten, ja, die es für die Angestellten, die dort arbeiten, für die Bewohnerinnen etc. hat. Und weil Gentrification zum städtischen Mainstream wird, müssen wir uns, glaube ich, von so den klassischen Vorstellung, wie Gentrification aussieht und wie die verläuft, so ein bisschen trennen. Also viele sozusagen überkommene Ideen, also aus der Vergangenheit kommende also Ideen, beschreiben das ja immer so, da kommen die Studenten und Kulturschaffenden und die verändern dann das Image eines Viertels und dann kommt diese große immobilienwirtschaftliche Aufwertung und im Zuge dieser Vermainstreamung von Gentrification, ich überspringe hier mal einen Teil, haben wir den Effekt, dass wir Gentrification in ganz unterschiedlichen Gesichtern sehen können. Ich habe hier so ein paar sozusagen Bilder aus Berlin mit hingebracht. angebracht, die das zeigen. Und wir haben sozusagen zum einen ganz klassisch diese symbolische Pionieraufwertung. Ja, da würde so ein Stadtteil wie Neukölln im Moment vielleicht dazu stehen, wo tatsächlich kulturelle und subkulturelle Nutzung, alternative Cafés, Buchläden etc. dazu beitragen, dass ein ehemals sehr abgewertetes Quartier plötzlich ein Status bekommt, dass es spannend sein könnte, da zu wohnen, dass es in ist, dass es also einen Wandel des Images gibt. Das ist eine relativ klassische Form. Wir haben gleichzeitig aber ganz viele Gebiete, in denen es gar nicht sozusagen diese Galerien- und subkulturelle Phase vorher gegeben hat, sondern in dem der Staat relativ kaltherzig gesagt hat, wir machen hier ein Sanierungsgebiet, wir ermöglichen hier Steuerabschreibungsmöglichkeiten, wir haben Fördermittel, die hier reinfließen und wollen deshalb haben im Effekt davon dieselben sozusagen Folgen, die wir klassisch als Gentrification beschreiben, nämlich dass die Mieten steigen und dass die bisherigen Bewohner nicht mehr da sind. Ja? Ich habe das als so politisch initiierte Gentrification beschrieben. Ja? Da geht es gar nicht darum, ob irgendwelche Künstler das Image des Viertels vorher aufgewertet haben oder nicht. Es gibt eine dritte Ebene, die wir auch in Berlin beobachten können, an vielen anderen Städten, die man als so eine Art Neubau-Gentrification beschreiben kann, also die auch ohne diese klassische Pionierphase aufkommt, nämlich dann, wenn in bestimmten Stadtvierteln sozusagen zunehmend in einem Luxuswohnsegment Neubauten entstehen, also vielleicht auf ehemaligen Industriebrachen, auf Freiflächen, die es lange Zeit gegeben hat, vielleicht auch auf Grundstücken, wo es irgendwann mal Häuser gegeben hat, in denen Mietwohnungen waren. Und diese Neubau-Gentrification ist ganz klar eine Form von diesen indirekten Verdrängungen. Also da werden sozusagen Wohnungsangebote deutlich verknappt in den Städten. Aber sie haben auch fast immer, wo wir das untersuchen konnten, sozusagen Nachbarschaftseffekte in den umliegenden Quartieren. Ja, also das heißt, also Eigentümer orientieren sich ja immer auch an den sozusagen Möglichkeiten, die ihnen sagen, der Markt gibt, und wenn die hören, eine Straßenecke weiter kann man irgendwie den doppelten oder dreifachen Preis für eine Eigentumswohnung nehmen, dann lässt das auch sozusagen mein eigenes ökonomisches Verhalten, also hat das Einfluss auf mein eigenes ökonomisches Verhalten. Ich versuche dann sozusagen auf so einer Aufwertungswelle mitzuschwimmen, oder noch klassischer ist das, wenn beispielsweise sich die Einordnung einer Wohnlage in Wohnlagekategorie des Mietspiegels verändern, ja, weil es diese Neubauprozesse gibt, und dann ist irgendetwas eben nicht mehr eine einfache, sondern eine gehobene Wohnlage, und dann werden dadurch Mietsteigerungen auch ermöglicht. Und ein drittes Gesicht der Gentrification, was ich hier noch vorstellen will, ist was ich als Umzugskettenaufwertung beschrieben habe. Da haben wir inzwischen so Zahlen in Berlin auch ausgewertet, aber das ist was glaube ich auch in Hamburg relativ deutlich gibt, dass sozusagen Gentrification-Aufwertungsmaßnahmen auf einem sehr, sehr hohen Level in einzelnen Gebieten dazu führt, dass dort eine Verdrängung stattfindet, die ja nicht nur die Ärmsten betrifft. Ja, also wenn ich ein Gebiet habe, wo tatsächlich die Aufwertung vor allem darin besteht, dass es Luxusmodernisierung, Umwandlung und Eigentumswohnung gibt, dann werden nicht nur Hartz-IV-Empfänger aus dem Gebiet verdrängt, sondern sozusagen große Teile der Bevölkerung können sich das nicht mehr leisten. Die drängen dann in andere Gebiete, möglichst in der Nähe natürlich von ihren bisherigen Standorten, und werden da, obwohl sie sozusagen eben noch die Verdrängten in dem Ein-Gentrification-Gebiet war, verwandeln sich dann dort sozusagen in die zahlungskräftigen Mietpreistreiber, die dort sozusagen am längeren ökonomischen Hebel sitzen. Wir können uns das wie so einen Domino-Effekt vorstellen, also dass das dann wieder Auswirkungen auf die hat, die dort verdrängt werden und in die sozusagen nächstpreiswerten Gebiete ausweichen. Und das ist hier so ein Bild von einem Briefkasten eines Hauses in Prenzlauer Berg, was abgerissen werden soll, wo es steht, verzogen nach Weserstraße. Das ist sozusagen ein Quartier oder eine Straße in Neukölln, was bis vor kurzem noch so als das Vorzeigeghetto des deutschen Feuilletons herhalten musste und inzwischen aber ganz veritable Mietsprünge zu verzeichnen hat, die unter anderem daran liegen, dass vor allen Dingen studentische WGs aus den innerstädtischen Aufwertungs-Modernisierungsgebieten dorthin ausweichen, ja, und dann aber letztendlich mit ihrer Wohnform und ihren Möglichkeiten dort zu verdrängern werden. Und ich glaube, das ist für die Diskussion auch in den Workshops und überhaupt über das Phänomen der Gentrification und der Veränderung relativ wichtig ist, dass man sich die Vielfalt von Prozessen sozusagen vor Augen hält und guckt, was davon findet hier statt, also da erst eine klare Analyse tatsächlich ja auch Möglichkeiten bringt, dann Strategien zu entwickeln, wie man sich dagegen wehren kann. Soweit.